Genau, die Ausstellung läuft bis zum 13. November in Bethanien, in Berlin. Und wer vielleicht eine kleine Reise vorhat nach Berlin, da hinten liegen auch Flyer, also würde mich freuen. Danke für die Einführung. Ist sie fertig?
Genau,
ja,
okay. Du hast das Wort.
Ganz kurz anschließend an das, was du gesagt hast. 2009 habe ich meinen Meisterschüler gemacht und für den Film, den ich da als Abschluss präsentiert habe, habe ich mich sehr, sehr stark mit meiner eigenen Generation beschäftigt. Und als ich das gemacht habe, wurde eigentlich, also zum Ende dieser Beschäftigung, wurde mir eigentlich klar, dass ich, wenn ich mich mit meiner Generation beschäftigen möchte, ich mich eigentlich mit den Generationen, die vor mir waren, auseinandersetzen muss. Und so sind gewisse Projekte und Langzeitrecherchen entstanden, die du jetzt auch gerade schon erwähnt hast und über die ich jetzt gerne sprechen möchte, vor allen Dingen über zwei Projekte. Eins heißt Rosemarie und eins heißt André und Arno. Meine künstlerische Praxis ist sehr stark geprägt von historischen Themen in Verbindung mit biografischen Erinnerungen. In den meisten Fällen widme ich mich den Menschen, die ein, wie man sagt, ganz normales Leben geführt haben, dieses Normale aber durch einen Bruch gekennzeichnet wurde, für den die Person sich nicht bewusst entschieden hat, für den sie also nichts kann. Diese Brüche können durch politische und gesellschaftliche Veränderungen ausgelöst worden sein und sind nicht spurlos an dem Individuum und seinen Zeitgenossen vorbeigegangen. Ich meine hier beispielsweise harte Brüche wie den Zweiten Weltkrieg oder die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. In den letzten 6 Jahren habe ich mich also mit Menschen getroffen, die den Zweiten Weltkrieg persönlich erlebt haben und ihre Erinnerungen an diese Zeit mit mir teilten. Ich habe mit ihnen ausführliche narrative Gespräche geführt, hatte keinen festen Fragebogen zur Hand, sondern habe mich vom Gegenüber leiten lassen, dorthin, wohin es mich leiten wollte. In meiner ausführlichen Recherche habe ich immer den Blickwinkel meiner eigenen, also der Enkelgeneration, gewählt, denn schon lange begleiteten mich die Fragen nach dem, wer sind wir, warum so, sind wir so, wie wir sind und in welchem Land leben wir eigentlich. Es heißt, dass ein Trauma 3 Generationen benötigt, bis es bewältigt ist. Für einen Großteil der Kriegsgeneration wurde es zur Überlebensstrategie, sich nicht mit den traumatisierenden Kriegserlebnissen auseinanderzusetzen. Deutschland, die Täternation, war eine Ruine, die aufgebaut werden musste. Es galt auf allen Seiten den Blick nach vorn zu richten, ohne Zeit zur Aufarbeitung. Oft wurde schlichtweg nicht über das Erlebte geredet, vielleicht auch, weil es kein Bewusstsein dafür gab, dass die Kriegserfahrungen für die Biografien der Kinder und Enkel ebenso folgenreich sein könnten und einer Verarbeitung bedürften. Doch auch im Schweigen wird ein Trauma an die nachfolgende Generation weitergegeben. Und so ist es meiner Meinung nach essentiell wichtig, sich bewusst auf das einzulassen, was damals passierte und was es für uns selbst bis heute bedeutet. Was sind die Spuren des Krieges, die noch in uns stecken? Und welche Verbindung vom Erlebten der Großeltern und Eltern können wir zu unserem Leben heute ziehen? Erinnerungen, die lebenslang im Stillen schlummern, gelangen oft erst im hohen Alter wieder an die Oberfläche, was alte Verletzungen wachruft, aber auch Mitteilungsbedarf zur Folge haben kann. Und so erwähnten viele meiner Gesprächspartner, dass selbst ihre eigenen Familien nicht alle Details des damals Erlebten kennen. Meine Erfahrung war, dass es in manchen Fällen einer außenstehenden Person bedarf, um diese Reise in die Erinnerung antreten zu können. Bei der Auswahl meiner Gesprächspartner wählte ich einen offenen Zugang, habe mich nicht eingeschränkt. Die Gespräche führte ich in Deutschland und den USA. Ich traf deutsche, nicht-jüdische Exilanten sowie Menschen mit jüdischem Hintergrund, denen es gelang, frühzeitig aus Nazi-Deutschland zu fliehen, aber auch Holocaust-Überlebende. Ich traf ehemalige Soldaten, einfache Wehrmachtssoldaten, Angehörige der Waffen-SS und Beamte in besetzten Gebieten. Kinder, die mit ihren Müttern oder bestenfalls mit beiden Eltern aus den ehemaligen deutschen Gebieten geflohen waren. Wichtig war mir hierbei, die Kriegszeit in einer Vielfalt zu begreifen, die eigentlich unbegreiflich ist. Die meisten der Interviewten waren zur Zeit des Krieges Kinder oder Jugendliche, weswegen mich die Frage nach Tätern und Opfern zunächst nicht interessierte. Während der Unterhaltung wurde mir jedoch klar, dass sich alle meine Gesprächspartner mehr oder weniger als Opfer des Krieges verstanden, wenn auch einige dies ihr Leben lang nicht zugeben konnten oder durften. Es scheint mir wichtig zu betonen, dass es mir in meiner Arbeit nicht darum geht, die Schuld der Deutschen in Frage zu stellen. Auch will ich das Leid der Opfer, die unter der Nazi-Diktatur verfolgt wurden, nicht relativieren, indem ich auch von der Not erzählen lasse, welche die allgemeine Bevölkerung während des Kriegs erlitt. Ich möchte offen sein und jedes Schicksal in seiner individuellen Ausgestaltung sammeln. Die Weitergabe von Wissen durch direkte Kommunikation, das Erzählen, war sehr lange ein Mittel zur Erhaltung und Weiterentwicklung von Zivilisationen. Das gesprochene Wort, die Oral History, war oft die einzige Möglichkeit, Erfahrungen an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Wissensvermittlung war somit ein individueller Vorgang von Mensch zu Mensch. An diese Tradition knüpft dieses Langzeitprojekt an. Auch wenn meine Gesprächspartner mir mit ihren Erfahrungsberichten sehr persönliche, manchmal intime Einblicke in ihr Leben gewährten, spiegelt sich in ihren Erzählungen auch immer das große Ganze wider. Während meiner Recherche habe ich ein Archiv angelegt, das heute aus ca. 100 Gesprächen besteht. Das Audiomaterial wird oder wurde bereits transkribiert. Das Archiv bietet mir die Möglichkeit, auf vielfältige Weise künstlerisch damit zu arbeiten. 2014 sowie in Wiederaufnahme 2015 realisierte ich in Berlin in Kollaboration mit dem Ballhaus Ost einen performativen Spaziergang, wozu ich 10 Gespräche aufgrund der Dichte und Vielfalt des Erlebten ausgesucht hatte. Außerdem spielten für mich geografische Gegebenheiten eine Rolle. Es waren die Unterschiedlichkeit der Perspektiven und auch Zufälle, die in das Schicksal reinspielen, die mich besonders interessierten. Die ausgewählten Interviews wurden zu Monologen umgearbeitet. 10 Schauspielerinnen und Schauspieler eigneten sich je einen dieser Monologe an und übernahmen somit die Rolle eines Zeitzeugen. Bewusst habe ich mich entschieden, mit Darstellern zusammenzuarbeiten, die meiner, also der Enkelgeneration, angehören. Denn in der Auseinandersetzung mit den Interviewtexten interessierte mich das Verhältnis von Distanzierung und Einfühlung. Welche Wahrnehmung hat ein junger Mensch heute von den Erzählungen? In welchen Momenten wird Empathie empfunden und wo die Grenze von Verständnis erreicht? Passiert es möglicherweise, die Perspektive des Zeitzeugen nachvollziehen zu können, obwohl dies gleichzeitig mit den eigenen Moralvorstellungen kollidiert? Letztlich stellt sich die Frage nach den eigenen Verhaltensweisen. Schon die Rollenarbeit mit den Darstellern wurde eine Gratwanderung zwischen Identifikation und Distanzwahrung. Auch die Zuschauer wurden dieser Ambivalenz ausgesetzt und konfrontiert mit dem irritierenden Umstand, in den jungen Darstellern die Kreise Zeitzeugengeneration mit anderen Augen zu sehen, als junge Leute, wie sie vielleicht selbst, ausgesetzt dem Krieg. Aufführungsort des Theaterstücks mit dem Titel Rosemarie war der Trümmerberg Volkspark Prenzlauer Berg. Hier lud man nach der Zerstörung Berlins 1945 die Reste des Alexanderplatzes ab, um auf quasi symbolische Weise Gras über die Trümmer wachsen zu lassen. So ist der Volkspark Prenzlauer Berg, die sogenannte Oderbruchkippe, Sinnbild von Zerstörung und zugleich ein unsichtbares Denkmal, das den Schutt des Zweiten Weltkriegs unter einer Schicht aus Erde und Gras verbirgt. Dieser historisch aufgeladene Ort wurde zum Schauplatz der Intervention. Die Trümmer des einstigen Berlins unter den Füßen begeht der Zuschauer die Kulisse für die Erzählungen der Zeitzeugen. Zu Beginn der Aufführung fanden sich 10 Zuschauer an einem vereinbarten Treffpunkt in dem Park ein. Nach einem kurzen Vortrag über den Ort, an dem man sich hier befindet, begab sich je ein Schauspieler mit einem Zuschauer auf einen Spaziergang über den Volkspark. Während des gemeinsamen Weges erzählte der Schauspieler dem Zuschauer von seinen Erinnerungen. Jeder Zuschauer lernte so die Biografie eines Zeitzeugen kennen. Bei dieser Art der Inszenierung geht es also nicht darum, den Zuschauern ein abgeschlossenes Gesamtbild zu vermitteln, vielmehr steht das Fragmentarische im Vordergrund. Jeder Zuschauer wird in dieser 1-zu-1-Begegnung einem einzelnen Schicksal ausgesetzt. Die anderen Zeitzeugen sprechen nicht auch persönlich oder überhaupt zu ihm. Nach der Aufführung jedoch hatten die Zuschauer die Möglichkeit, sich untereinander über ihre Erfahrungen auszutauschen. Die Berichte der Zeitzeugen werden so von Mund zu Mund weitergetragen. Der Zuschauer wird selbst zum Akteur der Geschichtsschreibung und Teil der Spurensuche. Zum Titel, eine meiner Gesprächspartnerinnen hieß Rosemarie, ein Name, der für ein Schicksal steht, ein Puzzleteil in einem großen Gefüge. Und ich würde gerne den kurzen Trailer von dem Theaterstück zeigen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
Naja, und dann war das so, am 21. Januar, mein Vater ist dann da wir hatten so ein Gasthaus in unserem Dorf, da hatten immer die Versammlungen stattgefunden, wenn irgendwie was anstand, wenn der Bürgermeister alle da zusammengetrommelt hat. Und das war auch so und musste da ins Gasthaus und da wurde dann gesagt, also ihr müsst packen und morgens um 4 geht's los. Mein Vater kam, mir geht das noch so irgendwie. Meine Mutter, ich sehe die noch sitzen, wir hatten im Wohnzimmer einen Kachelofen und die saß da so an der Seite auf der Bank und die war wie gelähmt, die konnte überhaupt nicht sich bewegen. Und mein Vater hatte die Papiere angefangen rauszusuchen und irgendwann hat er zu meiner Mutter gesagt, sag mal, willst du nicht packen? Und dann, ja, dann hat sie nur noch funktioniert. Naja, und dann haben die wie die Wilden gepackt. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich weiß nur, dass morgens, also ich habe mal mit meiner Mutter Streit gehabt. Ich wollte unbedingt meine guten Schuhe anziehen. Ja, und sie hat gesagt, nein. Ja, und dann habe ich zum Glück von meinem Vater so über meine Schuhe so ein paar halbe Gummischuhe übergezogen. Das habe ich, also das war völlig daneben, also mit solchem Schuhzeug da umzugehen. Ne? Also, weil es war ja tiefster Winter und es war ein strenger Winter. Ne?
Und dann ging es los. Ich weiß noch, unser Fuhrwerk, das war sehr hoch bepackt auch. Und wir hatten zwei gleichfarbige Pferdchen und meine Großtante und mein Großonkel, die saßen da oben drauf und wir drei sind zu Fuß mitgegangen. Also im Grunde vier, weil unser polnischer Knecht, der ist auch noch mitgegangen für eine Weile. Der ist bis... Ich krieg das jetzt nicht mehr auf die Reihe. Ich weiß nicht, wo mal die Reichsgrenze war, aber... Bis dahin ist er mitgegangen und dann ist er abgehauen und wieder zurück. Ich weiß nicht mehr, wo das hier war, aber irgendwo kurz vor der Oder muss das gewesen sein. Und das war, und ich weiß nicht, wie lange wir so unterwegs waren und wann Marast war, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Das habe ich völlig ausgeblendet. Das ganze Dorf war unterwegs und alle sind sie gefahren in die Richtung, in Reih und Glied. Ich habe das mal so zurückverfolgt und wir sind über Küstrin, weil über die Warte konnte man ja noch rüber. Und dann aber über Küstrin und Landsberg, ich krieg diese Route... Also, ich habe auch keine passende Karte, aber ich kriege diese Route nicht mehr zusammen. Und was sich da auf den Straßen abgespielt hat. Die Leute hatten ja alle so lange Leiterwagen, wie man sie damals auch für die Ernte benutzt hat. Und die waren gewissermaßen zu vollgepackt und die sind dann weggerutscht in die Gräben und die Tiere konnten sie dann nicht mehr rausziehen und viele sind weggerutscht. Das war ein Chaos auf den Straßen, da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Und wann wir dann in diese Unterkünfte, wann mal Rast war, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß nur noch, meine Großtante, die hat immer darauf bestanden, dass wir in einem Ort einkehren.
Ich glaube, du hast die Uhr. Danke. Genau, in dem Trailer haben wir eigentlich versucht, also natürlich funktioniert es eigentlich anders, man hört nur die. Man hört natürlich nur die junge Stimme, aber es war uns wichtig, dass hier die Verknüpfung aufzuzeigen. Im Juni 2015 wurde in Berlin-Dahlem das Kunsthaus Dahlem als Museum für deutsche Nachkriegsmoderne eröffnet. Im Vorfeld lud die künstlerische Leiterin Dorothea Schöne die kuratorische Initiative Neue Berliner Räume in das Gebäude ein und bat sie, diesen Ort für künstlerische Interventionen bis zur Eröffnung zu nutzen. Das monumentale Gebäude hat eine eindrückliche Geschichte. Adolf Hitler hatte den Auftrag für den Bau gegeben für seinen Lieblingsbildhauer Arno Breker. Mitte des Jahres 1939 begannen also im Berliner Bezirk Dahlem die Arbeiten an einem weitläufigen Atelierkomplex. Breker hatte vom NS-Regime in den Jahren zuvor herausgehobene öffentliche Aufträge erhalten und das Staatsatelier am Rande des Grunewalds markierte seinen endgültigen Aufstieg zu einem der einflussreichsten Künstler des Dritten Reichs. Ab 1942 stand der ausgedehnte Bau dem Bildhauer zur freien Verfügung. Hier sollten vor allem jene Monumentalplastiken entstehen, mit deren Schaffung Breker im Zuge der fundamentalen Neugestaltung Berlins bzw. des künftigen Germanias beauftragt worden war. Trotz der weitgehenden Fertigstellung des Hauses hat Breker es nur selten genutzt. Berlin war nicht sein favorisierter Schaffensort. Er selber hätte gerne eine Professur in München angenommen. Hitler jedoch versuchte ihn mit diesem Atelier und anderen Vornehmlichkeiten an die Reichshauptstadt zu binden. Als 1943 aufgrund der vermehrten Bombenangriffe auf Berlin häufiger die Scheiben in seinem Atelier zu Bruch gingen und ihm die ständigen Reparaturen ein Dorn im Auge wurden, zog Breker ganz auf ein ehemaliges Rittergut nach Jeckelsbruch in Brandenburg, was ihm übrigens zu seinem 40. Geburtstag von Adolf Hitler geschenkt wurde, in dessen unmittelbarer Nähe sich seit 1941 auch die Steinbildhauerwerkstätten der Arno Breker GmbH, nämlich in Wriezen, befanden. 1945 werden seine vor Ort in Dahlem gelagerten Arbeiten beschlagnahmt und das Atelier geschlossen. Kurze Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude erneut als Atelierhaus geöffnet und anschließend über Jahrzehnte hinweg von Künstlerinnen und Künstlern genutzt und bewohnt. So verbrachten hier unter anderem Jimmy Durham und Dorothy Iannone teils bedeutende Schaffensphasen und sind auf diese Weise mit dem Ort verbunden. Hierzu gehörte ebenfalls Bernhard Heiliger, ein Schüler Arno Brekers, der in Dahlem von 1949 bis an sein Lebensende wirkte. 1996 bezog die nach seinem Tod gegründete Bernhard-Heiliger-Stiftung einen Teil der Räumlichkeiten. Die Beendigung des Atelierprogramms bedeutete im Jahr 2011 das Ende eines wichtigen Kapitels in der Geschichte des Hauses. Genau, hier sehen wir als Beispiel von einem Werk Brekers die Partei. Das stand links neben dem Eingang zur Reichskanzlei. Das Team der Neuen Berliner Räume bat mich um einen künstlerischen Beitrag und mir war sehr schnell klar, dass ich gerne Arno Breker selbst hier in seinen ehemaligen Räumen zu Wort kommen lassen wollte. Das ist die Skulptur Die Wehrmacht, die sich rechts vom Eingang der Reichskanzlei befand. Was hatte dieser, also Breker, über sich, seine Arbeit, seinen direkten Bezug zur Nazi-Herrschaft, seine monumentale, den äußerlich perfekten Menschen darstellende Kunst zu sagen? Bereits vor einigen Jahren und vor allen Dingen auch, weil ich mich ja hauptsächlich mit Interviews in meiner Arbeit beschäftige, hatte ich mich mit der Arbeit des Journalisten André Müller vertraut gemacht, der für seine aufsehenerregenden und nicht selten kontroversen auslösenden Interviews, wie zum Beispiel mit Alice Schwarzer, Thomas Bernhard, Klaus Peimann oder Dolly Buster, bekannt wurde und anstelle von journalistischen Texten nur noch reine Interviews veröffentlichte. Er arbeitete vor allen Dingen für die Münchner Abendzeitung, Zeit, Spiegel, Stern, Weltwoche und den Playboy. 1979 gelang es ihm, den medienscheuen Breker zu einem ausführlichen Gespräch zu gewinnen. Das veröffentlichte Material dieses Interviews kannte ich, man kann es auch nachlesen, und ich wollte es benutzen. Müller war 2011 leider viel zu früh verstorben, aber dennoch wagte ich die Kontaktaufnahme und begegnete so seiner Witwe, die mir gestattete, sogar mit dem Originalmaterial dieses Gesprächs zu arbeiten. Müller ging immer so vor, dass er das aufgezeichnete Material bereits redigierend transkribierte und schlussendlich eine noch weitere redigierte Fassung des Interviews veröffentlichte. Mir wurde für die Arbeit, die ich im Folgenden André und Arno nannte, die beiden Kassetten des Originalgesprächs sowie Müllers Transkription zur Verfügung gestellt. Das ist die Kopie der Transkription, Original von Müller. Aus der Transkription des Gesprächs entstand die Performance André und Arno, die ich im Mai 2015 mit den beiden Schauspielerinnen Marielle Subka und Lisa Scheibner, die übrigens auch beide bei Rosemarie mitgespielt hatten, in den Räumen des ehemaligen Staatsateliers aufführte. Da sich das Kunsthaus Dahlem noch im Werden befand, musste zunächst wenigstens der gröbste Staub entfernt werden. Wir sehen die beiden Kuratoren Manuel Wischnewski und Valerie Senden bei der Arbeit. Aber schon am Abend desselben Tages trafen hier zwei Persönlichkeiten aufeinander, denen es im Verlauf ihres Gesprächs um nichts weniger als um das große Ganze geht. Müller in seiner unnachgiebigen Suche nach Wahrheit und Schuld, Breker in der entschiedenen Verteidigung seines künstlerischen Ideals und damit der eigenen Existenz. So sah die Szenerie der Performance aus, so mit den Schauspielerinnen. Mit der Aufführung von André und Arno gelang es, die Frage nach Brekers politischen und künstlerischen Überzeugungen an jenem Ort zu verhandeln, der einst im Zentrum von seinem Wirken stand, dem ehemaligen Staatsatelier. Das Stück gewährte jenen Fragen nach Schuld und Verantwortung, die nicht nur im Zentrum des Gesprächs stehen, sondern die auch dem Ort seit jeher eigen sind, in einem Moment gegenseitiger Aufladung einen neuen Raum. Das ist eine der Kassetten, die mir zur Verfügung gestellt worden. Und ich würde meinen kleinen kurzen Vortrag gerne abschließen mit einem Ausschnitt aus dem Gespräch, was Breker und Müller miteinander geführt haben, weil ich glaube, das ist auch ganz interessant, das mal zu hören, was da so besprochen wurde. Möchtest du Breker sein? Ja, dann bin ich André Müller. Ich möchte doch zurückkommen auf Ihre Unzufriedenheit, also dass Sie geächtet werden und so weiter. Sie sind einer der meistbeschäftigten Bildhauer Deutschlands, aber sehr schnell schon geworden, in den 50er Jahren. Ich verstehe nicht Ihre Unzufriedenheit.
Also hören Sie mal, diese politischen Diffamierungen hat natürlich Konsequenzen gehabt.
Welche?
Ja, dass ich als Plastiker keine Aussagekraft mehr hatte. Sehen Sie mal, ich habe in den 34 Jahren zwei offizielle Aufträge als Plastiker gehabt.
Aber das wäre doch naiv, das zu erwarten, dass die BRD Ihnen Aufträge geben würde. Das kann sie sich doch nicht leisten. Das wäre doch eine Ohrfeige.
Ich weiß gar nicht, warum ein Künstler, wenn er einen Auftrag bekommt, etwas Politisches sein muss. Das hätte ja auch die Lieblingsfirma von Hitler, nämlich Mercedes, heute keine Daseinsberechtigung mehr.
Das ist ja ein Privatunternehmen.
Ich bin ja auch ein Privatunternehmen.
Ja, Käufer haben Sie ja sehr viele und private Aufträge. Warum wollen Sie unbedingt Staatsaufträge?
Ich will ja nicht unbedingt. Ich will in Ruhe gelassen werden, verstehen Sie? Ich habe nichts gemacht, was gegen die künstlerische Situation verstößt, gegen die Ehre und Mentalität eines künstlerischen Berufes.
In welcher Form hat man Sie belästigt?
Ich habe ja nicht mehr ausstellen können.
Dann haben Sie ja eine große Ruhe, wenn Sie sagen, Sie wollen in Ruhe gelassen werden.
Verzeihung, aber ich habe ja alles verloren. Ich habe alles verloren.
Aber Sie sagen doch, Sie wollen in Ruhe gelassen werden. Das gerade ist Ihnen ja passiert.
Ja, aber die Ruhe allein genügt ja nicht, um leben zu können. Die Bildhauerei ist ein Unternehmen, das viel Geld kostet. Sie brauchen Modelle, sie brauchen Gipsgießer, sie brauchen Bronzegießer. Und aus diesen Gründen habe ich das Glück gehabt, Architektur studiert zu haben. Und ich habe 12 Jahre für Gerling Architektur gemacht.
Waren Sie in Geldschwierigkeiten?
Ja, natürlich. Schauen Sie, im Dritten Reich habe ich nur das Honorar bekommen, was für Lebensnotwendigkeit reichte. Speer sagte mir, die Steuern wären so hoch, die nehmen alles weg. Lass das mal stehen bis nach dem Krieg. So waren die ganzen Honorare nach dem Krieg weg. Die 100.000 Mark hatte ich dennoch gespart. Meine Frau hat das mitgenommen, als wir fliehen mussten, in Starnberg an der Bayerischen Hypothekenbank deponiert. Aber das ist vom bayerischen Staat dann beschlagnahmt worden. Warum denn?
Also das war weg.
Das war weg. Dann bin ich entnazifiziert worden, sehr spät, von einem der strengsten Leute, der war Kommunist und lange im KZ.
Na gut, arm waren ja zu dieser Zeit alle, aus verständlichen Gründen.
Ich bedauere das ja gar nicht, dass ich arm war. Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen. Ich habe immer gewusst, Haus zu halten. Ich habe überhaupt keine Ambitionen gehabt, habe nie Ferien gemacht bis auf den heutigen Tag, habe nie die Passion gehabt, schwere Wagen oder schöne Pferde oder hübsche Frauen zu haben. Ich habe immer gearbeitet.
Sicher ist schwer. Sie erlebten die Verzweiflung, die alle hatten. Das ist schwer, das ist klar.
Selbstverständlich. Ich habe ja damals meinen ersten Herzinfarkt gehabt.
1945?
Ja, deswegen. Wenn das nicht gewesen wäre, säßen wir uns heute hier nicht gegenüber. Denn die Ausstrahlungskraft meiner Arbeit war ja weit größer, als ich jemals geahnt hatte. Ich habe mich um diese Dinge nie gekümmert. Und als der Krieg zu Ende war, habe ich sofort Einladung gehabt von Perón, Franco und Stalin. Ich konnte in jedes Land, aber ich war in der amerikanischen Zone und die Amerikaner ließen mich nicht raus. Als Stalin mich verlangte, da kam der amerikanische General der NATO, um mich persönlich in Bayern abzuholen, um mich nach Russland zu bringen. So groß war der Respekt der Amerikaner vor der russischen Offerte.
Und so weiter und so weiter. Vielen Dank.